Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Podcast für Digitales, Trends und Innovationen von TÜV Nord.
Wenn Satelliten angegriffen werden, dann finden wir vielleicht nicht mehr zu unserem Zielpunkt, weil unser Navigationssystem keine korrekten Angaben mehr macht, weil die Satelliten manipuliert wurden.
Ja, das sagt Jack Kruse-Brandau, globaler Leiter der Advocacy-Abteilung für Cybersecurity bei TÜV Nord. Quasi das Bindeglied zwischen Gesetzgebern und der Sicherheitsexpertise der TÜV Nord Group. Und ganz aktuell befasst er sich intensiv mit der Regulierung des Weltraums, denn die EU ist dabei, Richtlinien auf den Weg zu bringen, die gemeinsame Regeln für Sicherheit, Gefahrenabwehr und Nachhaltigkeit im Weltraum bringen sollen. Denn bisher gibt es nur Richtlinien, die aber Empfehlungscharakter haben und nicht verbindlich sind. Ja, und das, obwohl da oben immer mehr los ist.
Ja, der Griff nach den Sternen wird immer beliebter, kann man sagen. Inzwischen haben neben ForscherInnen und Regierungen auch Unternehmen die Raumfahrt als Geschäftsmodell entdeckt. Den Startschuss für die kommerzielle Raumfahrt, wissen wir alle, als New Space bezeichnet, hat wohl Elon Musk mit SpaceX gegeben. Der will ja eines Tages mal die Menschheit auf den Mond bringen. Vielleicht sind wir ja die Ersten, die mitfliegen dürfen.
Ich gucke lieber von unten zu.
Weltweit gibt es aber jede Menge Unternehmen, die sich vor allem mit dem Bau von kleinen Satelliten beschäftigen. Denn immer mehr Wirtschaftszweige sind ja von digitaler Vernetzung abhängig. Und die Daten dafür, die werden meist vom All aus gesammelt. Welche Ordnung brauchen wir also da oben im Weltraum? Klären wir in dieser Folge von Entdeckt, Erklärt, Erzählt mit Julia Mandrion und mir, Stefan Genz, aus der TÜV Nord Konzernkommunikation. Und gerade eben schon vorgestellt, natürlich mit unserem Experten heute, Jack Kruse-Brandau. Schön, dass du heute bei uns bist, Jack.
Vielen Dank für die Einladung.
Leben auf dem Mars oder als Tourist auf dem Mond. Das wird noch eine Weile dauern. Viel näher dran sind aber die vielen Satelliten, die heute schon unsere Kommunikation oder Navigation möglich machen. Wenn wir also hier im Podcast immer wieder über das Thema Sicherheit sprechen, fangen wir am besten einmal an, aufzuzeigen, für was die Satelliten eigentlich alles zuständig sind und über welche Daten wir letztendlich sprechen. Kannst du uns vielleicht hier ein paar konkrete Beispiele nennen?
Ja, ich denke hier an Services wie Navigationssysteme, 5G, 6G oder das kommende 6G-Netz. Wir denken an die Nutzung durch die Flugzeuge, durch die Schiffe für deren Navigation. Wir sprechen auch sehr viel über autonom fahrende Fahrzeuge zukünftig, die allein schon wegen der Redundanzen Satelliten benötigen. Also die fahren zwar am Boden autonom vielleicht, aber sie brauchen Navigationssysteme, sie brauchen Straßeninformationsdaten, die von den Satelliten kommen, Wetterdaten, die von den Satelliten kommen, die unbedingt verfügbar sein müssen.
Damit wir uns zurücklehnen können, wenn das Fahrzeug
Genau. Wir denken aber auch an Satellitenkommunikation bis hin zu Governmental Communication Networks, also Kommunikationsinfrastrukturen, die von Behörden, Polizei, Feuerwehr verwendet werden. Aber genauso im Falle von Katastrophen, also Katastrophenfrühwarnsysteme, die dann über Satelliten distribuiert werden, diese Informationen. Oder auch Informationen aus der sogenannten Earth Observation, also für die Landwirtschaft. Da geht es um Schädlingserkennung, da geht es um Wetterbeobachtung, um frühzeitig einschreiten zu können. Aber auch für die Bundeswehr, für Lagebilderkennung ist das extrem wichtig.
Also im Grunde genommen Dinge, die unseren gesamten Alltag betreffen.
Genau, also unseren gesamten Alltag als Gesellschaft sehr viel, die wir aber meistens gar nicht wahrnehmen, weil sie im Hintergrund passieren und ganz, ganz viele Menschen diese Services nutzen.
Man kann sich ungefähr vorstellen, wenn deren Sicherheit nun gefährdet ist, da ist dann ordentlich was los.
Und wie? Grundsätzlich wollen wir natürlich, dass diese Satelliten und Weltraumsysteme und deren Services und Daten vertrauenswürdig sind, dass wir denen vertrauen können. Das heißt, die Verfügbarkeit muss gewährleistet sein und die Daten dürfen zu keinem Zeitpunkt manipuliert worden sein. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Kommunikation abhörsicher ist. Wir gehen davon aus, dass die Navigationssysteme funktionieren, weil es ansonsten eben zu Kollisionen von Schiffen und Flugzeugen kommen kann. Wir gehen aber auch davon aus, dass zum Beispiel die Uhrzeit darüber synchronisiert wird. Denn wenn die Uhrzeit nicht synchronisiert ist, dann funktionieren auch diese Systeme nicht.
Wahnsinnig spannend.
Dann wird die Absprache für unsere Podcast-Termine demnächst schwieriger.
Das stimmt.
Ich glaube, das ist das kleinste Übel.
Das wiederum bedeutet, dass dann natürlich nur Berechtigte auf diese Satelliten zugreifen können. Das nennt man dann Access Control. Oder dass deren Entwicklung, also die Entwicklung der Satellitenhardware, die Satellitensoftware, dass dort Cybersicherheit implementiert wird, damit sie nicht manipulierbar sind später. Das gilt auch für die sogenannte Flight-Software der Satelliten und der entsprechenden Payloads. Das geht aber genauso schon los am Boden, wenn wir über die Systeme der Mission Control Center sprechen, die auch zu keinem Zeitpunkt manipuliert werden können oder manipuliert werden dürfen und zu denen auch nur Berechtigte eben Zugriff haben sollen.
Ja, dieses Problem wurde ja jetzt erkannt und die EU will mit dem Space Law, also dem EU-Weltraumgesetz, für mehr Sicherheit sorgen. Wie genau soll das denn dann aussehen?
Naja, das EU Space Law möchte natürlich die europäische Cybersicherheitsstrategie mit implementieren, die es schon am Boden gibt, also die sogenannte nicht-terrestrische Systeme betrifft. Wir lernen das ja gerade in der NIS 2 zurzeit, wo 17 Segmente drin sind und da ist eins dazugekommen und das ist eben der Bereich Ground Stations, also Bodensysteme für Weltraummissionen genutzt werden. Und alles, was darüber ist, also das, was eben nicht terrestrisch ist, soll das EU Space Law regeln. Und das soll es natürlich in ähnlicher Weise tun, wie es am Boden gefragt ist, damit wir Rechtssicherheit für die Unternehmen bekommen, also damit die Unternehmen Rechtssicherheit bekommen. Und deswegen ist es auch angestrebt, die Anforderungen, die am Boden existieren, eben anzupassen. Und dazu zählen zum Beispiel der CRA, also der Cyber Resilience Act, der die Hersteller von Komponenten, von Services, von Produkten betrifft, aber eben auch die NIS 2, die Betreiber kritischer Infrastrukturen betreffen, wozu dann eben auch Space-Systeme gehören. Also alles, was von Weltraummissionen genutzt wird an Komponenten und Services, aber auch die Mission Control Center am Boden, die dann entsprechende Cybersicherheitsanforderungen erfüllen müssen zukünftig. Das EU Space Law wird aber nicht nur Cybersicherheitsanforderungen haben, sondern es wird auch Safety-Anforderungen haben, also für die Anforderungen an funktionale Sicherheit. Und dazu gehört zum Beispiel der Einsatz von Kollisionswarn- oder Kollisionsverhinderungssystemen.
Wir erinnern uns ja noch an die Nachrichtenmeldung, als Russland die Ukraine angriff, Anfang 2022. Da legte jemand ja ein wichtiges Satellitennetzwerk lahm, das unter anderem ukrainisches Militär und Polizei mit Internet versorgt. Du hast ähnliche Beispiele gerade auch schon gebracht. Was lauern denn da oben noch für Gefahren?
Ja, also das ist richtig. Hacker hatten in der Tat Viasat angegriffen, wodurch unsere Offshore-Windkraftanlagen nicht mehr verfügbar waren.
Unsere Stromversorgung.
Und damit unsere Strom.
Teil davon.
Und sie waren nicht mehr erreichbar. Der Strom ist noch geflossen, aber wir konnten sie nicht mehr steuern zum Beispiel. Das spielt alles auf das Thema Availability oder zahlt auf das Thema Availability ein. Also die Verfügbarkeit von kritischer Infrastruktur, die wir alle in unserer Gesellschaft nutzen und in unserem Alltag nutzen. Ähnliches gilt auch für Earth Observation Services oder Lagebilderkennung, also Bilddaten, denen wir vertrauen müssen, wenn wir sie entsprechend von der Bundeswehr beispielsweise genutzt werden oder diejenigen, die von der Bundeswehr genutzt werden. Aber das gilt genauso für Wetterdaten, die wir auch alle nutzen.
Wie können wir uns denn jetzt davor schützen? Also was muss das Space Law tatsächlich regeln?
Ja, das EU Space Law soll ähnliche Anforderungen wie auf dem Boden herstellen. Das sagte ich ja schon. Es heißt, es sollen Cybersicherheitsmaßnahmen entsprechend auf die Produkte bezogen, auf die Services bezogen beschrieben sein und entsprechend ihrem Risiko implementiert werden. Und das, was wir auf dem Boden eben als CAA und NIS 2 kennen, denke ich, wird auch dann entsprechend oberhalb unserer Member States, also sprich im Weltraum, darauf verwiesen werden, wenn man so will. Ne?
Das heißt, mit den Maßnahmen, die du uns heute schon aufgezeigt hast, hoffen wir dann, solche Gefahren abwehren zu können.
Genau. Wichtig ist hier vielleicht auch noch die Nutzungsdauer als Ergänzung. Wir können ja nicht mal eben in den Weltraum fliegen, um etwas zu reparieren.
Ja. Teuer.
Das wird teuer, genau. Also müssen wir uns überlegen, wie lange wollen wir denn die Systeme im Weltraum nutzen und entsprechend dieser Nutzungsdauer auch unsere Cybersicherheitsmaßnahmen entsprechend anpassen. Also möglicherweise auch nicht immer nur das Mindeste implementieren, sondern das entsprechend der langen Nutzungsdauer mögliche oder notwendige implementieren. Das, was wir heute auch machen, wenn es um unsere Bankkarten geht, Kreditkarten, Pässe, Reisepässe, Personalausweise und so weiter. Da versuchen wir auch Cybersicherheitsmaßnahmen zu implementieren, die möglichst lange anhalten und eben Hacker davon abhalten, dort Zugriff zu bekommen.
Jetzt haben wir ganz viel über die funktionierenden Satelliten im Weltraum gesprochen, aber dazwischen fliegt ja auch noch jede Menge Weltraumschrott, also wirklich nicht mehr funktionsfähige Teile. Und die EU will mit dem neuen Weltraumgesetz ja auch an das Thema Nachhaltigkeit ran und das regulieren. Wie will man denn hier genau vorgehen?
Ja, Nachhaltigkeit zeichnet sich natürlich auch darauf aus, dass man Satelliten, die man in den Weltraum schießt, auch wieder zurückholt. Wie auch immer das dann passiert, das kann in der Form passieren, dass man sie wirklich einsammelt und wieder auf die Erde zurückholt. Aber das kann auch so passieren, dass man sie in eine niedrigere Umlaufbahn steuert und sie dann faktisch von der Erde angezogen werden und dann sie im Moment des Eintritts in die Erdatmosphäre verglühen. Das funktioniert idealerweise. Ich glaube, vor ein paar Monaten hatten wir die Meldung, dass von der ISS so ein Battery Pack eben nicht komplett verglühte, sondern dass es dann auch irgendwo gelandet ist. Es hat Gott sei Dank nichts, niemanden verletzt. Mhm. Aber das muss man eben auch berücksichtigen dabei und das von Anfang an. Also by design. Man muss also jetzt, wenn man anfängt, solche Sachen zu planen, zu entwickeln, eben das in den Entwicklungsprozess mit implementieren. Ein anderes Thema ist, um Weltraumschrott zu vermeiden, gilt es auch, Kollisionssysteme zu implementieren. Also Kollisionen bewirken ja im All, dass ein Satellit in viele kleine Einzelteile zerbirst. Und diese kleinen Einzelteile kann man natürlich nicht mehr einfangen oder aufsammeln. Das heißt, das gilt es zu verhindern. Das heißt, wir brauchen sowohl Onboard-Systeme auf den Satelliten als auch Satellitensteuerungssysteme. Also die Mission Control Center müssen in der Lage sein, und das tun sie auch heute schon, die zu verfolgen, also die Bahnen zu verfolgen der Satelliten und Kollisionen frühzeitig zu erkennen, wenn Kollisionen passieren können und entsprechende Maßnahmen zu initiieren, damit diese dann eben nicht kollidieren. Und das machen wir zum Beispiel hier auch bei der DLR in Deutschland. Da gibt es ein ganz tolles Projekt dazu und das ist auch in sehr enger Abstimmung mit den Amerikanern beispielsweise oder auch anderen Nationen.
DLR, Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum, für diejenigen, die es nicht kennen, vielleicht exakt, die Abkürzung.
Exakt. Genau. Wir selber übrigens, als wir haben ja unsere Alter Technologies in der TÜV Nord Group und die sind auch Teil der sogenannten SSR, der Space Sustainability Rating Initiative, in der wir eben auch die Prüfung durchführen von solchen Anforderungen, die dort beschrieben sind und die in Abstimmung mit der Industrie erfolgt und wir eben den Teilnehmern die Möglichkeit geben, das auch ihren Kunden gegenüber nachzuweisen.
Holter, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Unternehmen, was zur TÜV Nord Group gehört, sind quasi dafür zuständig, unter anderem, dass sie Komponenten raussuchen, die geeignet sind, überhaupt im Weltraum zu standzuhalten, den Bedingungen dort. Es gibt mehr Strahlung, ne, unter anderem.
Genau. Das nennt sich dann bei uns Space Qualification, also Space-Tauglichkeit prüfen. Da prüfen wir im Hinblick auf Sonnenstrahlung, Radiation, wir prüfen auf Schock, auf Rütteln, auf hohe und niedrige Temperaturen, sodass die kleinen Chips in den Satelliten eben dem auch standhalten, dass sie funktionieren und dass wir davon ausgehen können, dass sie eben über den Lebenszyklus eines Satelliten eben auch ihre Funktion weiterhin erfüllen.
Ja, da sind wir auch bei ganz großen, spannenden Projekten, zum Beispiel von der ESA, beteiligt. Euclid ist mir da sofort ein Begriff, haben vielleicht viele von euch da draußen schon in den Nachrichten gehört, gesehen. Da gibt es spannende Bilder, haben wir auch bei uns auf der Seite von Hashtag Explore. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ein Weltraumteleskop, mit dem Bilder gemacht werden, die es bisher noch nicht gab, muss man sagen. Also da kriegt man echt gute Einblicke. Du hast es jetzt schon gesagt, wir haben über Sicherheit, Nachhaltigkeit, über Weltraumkomponenten gesprochen, über die Qualität der Weltraumkomponenten. Du bist bei uns mit in der Business Unit Digital and Semiconductor, also in dem Geschäftsfeld von TÜV Nord, wo eben TÜV IT und auch eben gerade angesprochen Alta zusammen drin sind. Wie könnt ihr denn in eurer Business Unit ganz konkret vielleicht heute schon unterstützen, um den Weltraum sicherer zu machen?
Naja, also mit TÜVIT unterstützen wir die Unternehmen in ihren Vorbereitungen, ihre Produkte und Services cybersicher zu machen. Das beginnt bereits bei der Entwicklung, also um einen sicheren Entwicklungsprozess zu implementieren im Unternehmen. Das geht weiter über die Codeprüfung, wo wir Codeanalysen durchführen auf ihre Cybersicherheit. Und das geht bis hin in die Produktprüfung, also auch auf Hardware-Ebene, ob die Komponenten eben den Anforderungen entsprechen, die sie erfüllen sollen. Aber wir unterstützen auch Unternehmen dann dabei, Konformität zum Beispiel zu zeigen, zu demonstrieren gegenüber entsprechenden Regierungen, die das fordern, also Zertifikate zu erwirken, die sie dann für Ausschreibungen verwenden können beispielsweise.
Das heißt, mit dem Space Law wird es da oben sicherer, nachhaltiger und es herrschen weniger Gefahren oder es dauern weniger Gefahren.
Exakt, das ist das Ziel vom EU Space Law.
Jack, du weißt, was jetzt zum Abschluss noch immer kommt. Es gibt vielleicht da draußen noch den oder die andere, die noch eine Frage übrig hat und sagt, die würde ich so gern mal diesem Experten stellen. Die kann mir kein anderer beantworten. Gibt es irgendwie ein Social-Media-Netzwerk, wo man dich finden kann? Jack Kruse-Brandau über deinen Namen.
Ich denke am besten über LinkedIn.
Super.
Da wird man mich gut erreichen.
Jack Kruse-Brandau, wer das eingibt, der findet ihn. Genau, haben wir auch in den Shownotes nochmal für euch zusammengefasst.
Ja, Jack, vielen Dank für die Informationen, die wir von dir bekommen. Es ist immer wieder schön, dich zu Gast zu haben. Wir lernen jede Menge. Ich werde jetzt auch demnächst ganz anders in die Sterne gucken, was da oben so los ist.
Ja, das freut mich. Vielleicht siehst du ja demnächst auch Satelliten an so einer Perlenkette am Himmel. Das ist in dem Moment, oder sieht man das, wenn sie gerade ausgebracht wurden, bis sie sich dann verteilen. Und vielleicht wirst du dann dran denken, dass auch die hoffentlich cybersicher sind und möglichst lange so funktionieren, damit alle unsere Services, die wir am Boden benötigen, auch verfügbar sind.
Ja, ich werde das nächste Mal drauf achten.
Ich sage auch ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Gib noch einen Tipp nach draußen. Jack Rose-Brandau war schon mal bei uns zu Gast, habe ich glaube ich eben schon verraten und hat uns auch andere wirklich eher komplizierteren Gesetzestexte so nahe gebracht, dass wir verstehen, was sie uns eigentlich bringen, warum sie so wichtig sind für uns. Unter anderem NIS2 haben wir heute drüber gesprochen. Guckt gerne nochmal in den vergangenen Folgen, da findet ihr auch noch was. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's
Danke.
Gut.
Danke.
Ja. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Podcast für Digitales, Trends und Innovationen. Von TÜV Nord.